Ja, guten Morgen. Predigt heute geht um einen Text aus dem Propheten Micha. Deshalb eine Vorrede über Propheten und was überhaupt Propheten sind, dass wir vielleicht auch ein bisschen drin sind, dann was hinterher in dem Text besprochen wird. Propheten sind Leute, die im Alten Testament Gottes Botschaft ausgerichtet haben. Also ich weiß nicht, was euch einfällt, wenn es so um Propheten geht. Könnt ihr mal kurz nachdenken. Wenn ihr das Wort Prophet oder Propheten hört, was kommt euch so in den Sinn? Was habt ihr da für Gedanken? Was sind die Aufgaben von Propheten? Also es sind drei Dinge, glaube ich, die da oft vorkommen. Also so eine Art Struktur, was sich durch prophetische Bücher durchzieht, also durch mindestens durch die prophetischen Bücher im Alten Testament. Also zum einen erinnern sie daran, was Gott Gutes getan hat. Also was er mit seinem Volk getan hat, was er an guten Dingen getan hat, was an Positivem passiert ist in der Geschichte des Volkes. Und dann als zweiten Punkt sprechen sie Missstände an. Und oft sind es aktuelle gesellschaftliche, politische Situationen oder politische Missstände. Und dann ist ein dritter Punkt, sie kündigen an, was passiert, wenn sich diese Missstände nicht ändern werden. Also zu der damaligen Zeit ist dann immer angekündigt worden, also zu der Zeit, als Micha geschrieben wurde, dass das ganze Volk untergehen wird erstmal, also dass es sein Land verlassen muss. Es sind schon interessante Parallelen, wenn man das dann liest. Der Feind stand damals auch im Norden. Also heute ist es mehr Iran, damals stand er mehr im Irak. Heute auf dem Gebiet des heutigen Iraks. Und auch damals war, also es ist schon, wenn man die Geschichten liest, es ist schon merkwürdig, wie sich das durch Jahrtausende eigentlich durchzieht. Oder mindestens durch Jahrhunderte. Damals bedroht vom Norden, heute wieder bedroht vom Norden. Also was passiert, wenn es keine Änderung gibt? Dann passiert nämlich das, was eigentlich zu erwarten ist. Im Norden stehen starke Mächte, die auch damals schon irgendwie deutlich stärker aussehen wie Israel ist. Sicher mehr Leute haben auch damals schon. Und der Stärke besiegt den Schwächeren und unterwirft ihn. Also es wird sozusagen die ganz normale weltliche Logik passieren. Da ist jetzt nichts Besonderes, sondern es wird so kommen, wie es normal halt ist, dass der Stärkere den Schwächeren besiegen wird. Und was es eben nicht geben wird, ist ein Einschreiten von Gott, dass Gott eingreift und sagt, hier, wie so oft in ihrer Geschichte, dass sie eigentlich als die Schwächeren mit Gott im Hintergrund den Stärkeren besiegen. Und dann gibt es vielleicht noch einen vierten Punkt neben den drei Dingen, die ich gesagt habe, die bei den Propheten drin sind. Also neben den drei Punkten, dass sie an die guten Taten Gottes erinnern, dass sie sagen, hier gesellschaftliche Missstände, die müssen sich ändern, dass angekündigt wird, was passiert, wenn die sich nicht ändern. Dann sind da immer so Ankündigungen drin, die dann in diesem Kontext doch überraschend sind. Also Ankündigungen von einer schönen neuen Welt, von der Welt ohne Krieg. Also hier in Micha ist die ganz berühmte Sache drin. Ich lese gerade mal so vor, weil sie einfach bis in die heutigen Tage einfach so schön ist. Das ist Micha 4, Vers 3, wer es später nochmal nachlesen möchte. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Jeder wird in Frieden bei seinen Feigenbäumen und Weinstöcken wohnen. Niemand braucht sich mehr zu fürchten. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es gesagt. Keine Ahnung, wann diese Welt eintrifft. Damals war es nicht so. Heute ist es mit Sicherheit auch nicht so, dass wir in dieser Welt leben, wo alle unter ihren Feigenbäumen sitzen und miteinander einen gemütlichen Abend verbringen, weil es in der Welt so friedlich zugeht. Und es gibt Zusagen, auch das ist interessant, die sich auf eine Zeit 700 Jahre später beziehen. Also da ist schon die Zusage drin, dass aus Bethlehem Ephrata einer kommen wird, der die Welt beherrschen wird. Also auch das steckt in Micha schon drin und auch in den ganzen Propheten zieht sich das immer wieder durch, dass es Zusagen gibt auf eine Zukunft, die ich glaube ich damals auch nicht vollständig verstanden werden konnte. Mein Hauptpunkt eigentlich bei den Propheten ist, wo ich nochmal nachgedacht habe, oft denken wir ja bei Propheten so dran, na, das ist so eine Zukunftsvorhersage. Also die Propheten reden irgendwie von der Zukunft und haben so eine Zukunftsvorhersage. Das ist es aber nicht. Also es ist nicht so Nostradamus-ähnlich, wie man es vielleicht gerne hätte. Zu dem Zeitpunkt passiert das, zu dem Zeitpunkt passiert das und zu dem Zeitpunkt passiert das. Das ist kommt bei den Propheten gelegentlich vor. Es gibt schon, habe ich ja gesagt, Voraussagen auf die Zukunft, aber ich glaube nicht, dass die irgendwie Zeiten zuzuordnen sind. Also konkreten Zeiten, das wird konkret werden, aber das ist nicht konkreten Zeiten zuzuordnen. Also bis auf die Zusagen, die sich sehr konkret auf die damalige Zeit beziehen. Da ist dann tatsächlich damals auch passiert. Die mussten ja dann tatsächlich nach Babylon gehen. Sondern es ist immer ganz stark bei den Propheten eine Analyse der Zeit. Die sagen hier, etwas in eurem Verhältnis zu Gott stimmt nicht, deshalb habt ihr gesellschaftliche Missstände und die müsst ihr ändern. Und das ist auch der Hintergrund des heutigen Predigttextes. Ich lese aus Micha 6, 1 bis 8. Hört, was der Herr mir befohlen hat. Vertritt meine Sache gegen mein Volk. Berge und Hügel sollen Zeugen sein. Ihr uralten Berge, ihr Fundamente, auf denen die Erde ruht. Hört, was der Herr zu seinem Volk zu sagen hat. Denn er zieht Israel zur Rechenschaft. Habe ich dir irgendetwas angetan, mein Volk? Fragt der Herr. Habe ich etwa zu viel von dir verlangt? Bring deine Klage vor. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben. Denk daran, mein Volk, was der Moabiterkönig Balak gegen dich im Schilde führte und was ihm der Seher Bileam antworten musste. Denk an den Jordanübergang zwischen Schittim und Gilgal. Dann wirst du erkennen, wie viel Gutes ich für dich getan habe. Ihr fragt, womit soll ich vor den Herrn treten, diesen großen und erhabenen Gott? Was soll ich ihm bringen, wenn ich mich vor ihm niederwerfe? Soll ich einjährige Rinder als Opfer auf seinem Altar verbrennen? Kann ich ihn damit erfreuen, dass ich ihm Tausende von Schafböcken und Strömen von Olivenöl bringe? Soll ich meinen erstgeborenen Sohn opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht. Sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Mein erster Punkt ist, hör zu, was der Herr mir befohlen hat. So fängt ja der Text an. Also eigentlich, es spricht ein Prophet, aber es ist nicht klar, dass nicht ein Mensch hier spricht, sondern der Prophet spricht in der Autorität, es ist im Grunde Gottes Reden. Also eigentlich spricht hier nicht Micha, sondern eigentlich spricht hier Gott. Und somit reihen sich die Propheten ein in eine ganz große Geschichte des Reden Gottes mit den Menschen. Also man könnte auch sagen, eigentlich ist ja die ganze Bibel da ein Bericht davon oder eine Geschichte davon, wie Gott mit den Menschen redet. Oder vielleicht würde man modern auch sagen, wie Gott mit Menschen kommuniziert. Gott spricht und das beginnt ganz früh in der Bibel und zieht sich dann auch durch die ganze Bibel durch, dass Gott spricht. Das nehmen wir ja erstmal als selbstverständlich wahr. Muss man sich aber auch mal klar machen, müsste er ja eigentlich nicht. Also Gott könnte auch gar nicht da sein oder gar nicht reden. Gut, man kann nicht kommunizieren, wenn er schweigen würde, hätte das vielleicht auch was zu sagen, und hat was zu sagen, wenn er schweigt. Aber Gott müsste jetzt eigentlich nicht sprechen. Das nehmen wir so als selbstverständlich hin, aber Gott spricht. Und das ist bereits ab den ersten Sätzen der Bibel so. Also in 1. Mose 1, was sind die ersten Sätze, nachdem beschrieben wird, die Erde ist wüst und leer, dann ist das Erste, was passiert, Gott spricht, Licht leuchte auf, oder es werde Licht, je nachdem, welche Übersetzung man liest. Und mit diesem Satz beginnt eigentlich alles. Damit beginnt Gottes Reden und hört dann nie mehr auf bis heute. Die Frage ist, warum eigentlich? Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, dass Sprechen zum Wesen Gottes gehört. Also ganz am Anfang finde ich ganz interessant, gibt es ja die Erzählung, wie die Welt erschaffen wurde. Und in 1. Mose 1, 26 heißt es, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen. Also nun wollen wir Menschen machen. Ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Ist ja interessant, dass Gott im Plural von sich redet. Also wir wollen Menschen machen, könnte man jetzt sagen, naja, ist vielleicht ein Ausdruck seiner Macht, hat der preußische König auch gesagt damals. Wir, der König von Preußen, oder also Könige haben immer eigentlich im Plural von sich geredet. Wenn man heute Historienfilme anguckt, dann sieht man das manchmal oder hört es, dass ein König im Plural von sich redet, um einfach anzudeuten, wie mächtig er ist. Vielleicht ist es Gottes Macht. Vielleicht deutet sich aber auch was ganz anderes an. Also, dass Gott sozusagen in sich irgendwie viele sind, oder? Also, dass er eine Struktur hat, dass er selber mit sich, dass er eine Struktur hat, die kommuniziert, die Beziehung lebt, die Gespräch ist. Also, dass das sozusagen Gottes Wesen ist, dass er einer ist, der Kommunikation will, der reden will, der Beziehung haben will. Wenn man 1. Mose 1 dann weiterliest, dann kommt der nächste Satz. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bilde. Zum Ebenbild Gottes schuf er sie. Und dann wird spannend. Nicht etwa Auge, Auge, Nase, Mund und das war dann das Ebenbild Gottes, sondern er schuf sie als Mann und als Frau. Also Gott schafft es, wenn Gott sagt, wie sehe ich aus? Dann braucht er schon mal zwei Menschen dazu zu sagen, mein Ebenbild sieht eigentlich so aus wie zwei Menschen. Nicht wie einer, sondern wie zwei. Das heißt, das legt für mich auch was an. Gott zeigt sich und sagt, ich zeige euch jetzt, wie ich aussehe, aber er braucht dazu nicht nur einen Menschen, sondern zwei. Da steckt auch schon was drin von Beziehung, Kommunikation, Gespräch. Also Gott spricht, kommuniziert, er selber ist sozusagen verkörpert Beziehung und deshalb spricht Gott auch mit uns und deshalb hat auch Gott ein Interesse daran, in einer Beziehung mit uns zu leben. Das steckt sozusagen in der Ebenbildlichkeit Gottes schon drin, dass wir Menschen mit Gott und unter uns auf Beziehung angelegt sind, weil Gott so angelegt ist sozusagen. Und deshalb ist auch alles, was Beziehung kaputt macht, so ziemlich das Gottloseste, was es gibt. Also deshalb ist Lüge zum Beispiel eine schwierige Sache oder eigentlich eine ganz schwere Sache, weil es Beziehungen kaputt macht. Alles, was Beziehungen kaputt macht, ist letztlich widergöttlich. Deshalb ist die Frage vielleicht an uns schon mal als erstes, was man aus diesem prophetischen Text lernen kann, wie kommunizieren wir eigentlich? Wie reden wir miteinander? Gerade in einer Zeit, die ja überquillt vor Kommunikation, also wo man sich ja mindestens im Netz vor dem Schreien und Reden und Kommunikation an jeder Ecke nicht retten kann. Wie kommuniziere ich? Was ist förderlich für mich und für andere? Und da ich schon mal mich jetzt relativ weit vom Text entfernt habe, ist mir schon klar. Ich komme aber wieder zurück. Ich finde es auch interessant, dass hier ja nicht Gott zum Einzelnen redet. Also Micha redet ja jetzt nicht zum einzelnen Menschen, sondern er redet, und das ist ja bei den Propheten eigentlich immer so, er redet zum ganzen Volk. Also wir erleben natürlich Gottes Reden alle individuell, jeder für sich, vielleicht auch jeder in seiner Familie. Aber eine spannende Frage ist für mich immer, wie redet Gott eigentlich mit unserer Gemeinde? Ich bin der Moderator der Gemeindeversammlung. Spricht Gott zum Beispiel in der Gemeindeversammlung zu uns? Im Neuen Testament war das so. Also da war das öfters mal so, dass die tatsächlich, wenn einer eine Idee hatte für die Gemeinde, dass der in die Gemeindeversammlung kam und die wirklich drüber geredet haben und am Schluss, das finde ich immer wunderbarerweise, einmütig aus den Versammlungen rausgegangen sind. Wie sie das gemacht haben, ist mir nicht so ganz klar. Es muss schon der Geist Gottes sehr gewirkt haben unter denen, weil die waren auch heftig. Also es ging ja heftig zu. Wenn man das nachliest in der Apostelgeschichte, das war nicht so, dass da immer alles Friede, Freude, Eierkuchen waren. Die haben sich schon gefetzt. Aber am Ende haben sie festgestellt, hier hat Gott zu uns gesprochen. Da hat einer was gesagt, Gott hat zu uns gesprochen und das tun wir jetzt. Also in durchaus spannenden Fragen war das so. Also zum Beispiel in der Frage, ob jetzt Christen beschnitten werden müssen, wäre eine interessante Frage, mindestens für die Hälfte von uns bis heute, ob man das tun müsste oder nicht. Das haben die damals aber, hat Gott zu ihnen gesprochen in einer Gemeindeversammlung und hat ihnen gesagt, hier, es war jetzt nicht so, dass Gott mit einer lauten Stimme gesprochen hat, sondern der hat dadurch gesprochen, dass sie einmütig gesagt haben, ja, das ist es. Das ist das, was Gott, da hat Gott zu uns gesprochen. Also ist für mich immer noch eine spannende und auch offene Frage, wie spricht Gott zu uns? Spricht er in der Gemeindeversammlung? Spricht er hier im Gottesdienst? Ich finde, die Gemeindeversammlung wäre ein Platz, wo er sprechen könnte. Ich komme zum Text zurück. Zweiter Punkt, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ich sagte ja, Prophetie hat drei Aspekte. Der erste war, dass Gott daran erinnert, was seine guten Taten sind. Und der Aspekt kommt in diesem Text vor. Es wird auf drei Ereignisse verwiesen, in denen Gott Gutes an ihnen getan hat. Also in denen sie auch in Situationen waren, die schwierig waren, und Gott hat sie hier rausgeholt. Die erste war, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Dann kommt so ein gewisser König Balak und ein König Balak vor, der mit einem Mann namens Bileam zu tun hat. Und dann kommt noch ein Jordanübergang vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mal nachgeguckt, um was da geht. Ist vielleicht ganz spannend. Also der Auszug aus Ägypten ist ja das zentrale Ereignis eigentlich in der jüdischen Geschichte. Die Situation war, sie waren versklavt als Volk komplett in Ägypten, haben dort im Wesentlichen als Ziegelbrenner wohl für die Pyramiden gearbeitet, also mussten relativ heftig arbeiten, kann man alles nachlesen. Es war schon Sklaverei, Unterdrückung. Und der ganz normale Lauf der Geschichte wäre gewesen, da Ägypten eine riesige Militärmacht hatte. Sie waren zwar ziemlich viel, das lässt sich auch nachlesen, die Israeliten waren schon ziemlich viele, aber sie waren halt auch ziemlich schwach, sie hatten nichts. Sie waren Sklaven, unterdrückt und die Macht, die militärische Macht, die politische Macht, alles war bei den Ägyptern. Und der Lauf der Geschichte war klar, das geht noch einige Zeit so weiter. Sie sind die Unterdrückten und dürfen Ziegel brennen und die anderen sind die, die sie unterdrücken. Und sie haben dem eigentlich nichts entgegenzusetzen aus sich selbst raus. Und dann greift Gott ein, beruft den Mose, der wird hier genannt, der Aaron wird genannt und interessanterweise auch schon eine Frau wird hier genannt, die Miriam. Die drei sozusagen, die haben dann mit Gott im Rücken sind die zum Pharao gegangen, also das war der damalige Herrscher in Ägypten. Und damit begann eine Geschichte, dass Gott eingegriffen hat. Und er hat sozusagen den Pharao so lange und das Volk so lange geplagt. Also sind für manche vielleicht alte Kinderkirchgeschichten. Der hat die Ägypter so lange geplagt, bis sie gesagt haben, okay, ihr könnt jetzt gehen. Aber das war eigentlich völlig unerwartet. Das war nicht das, wie der Lauf der Geschichte eigentlich gegangen wäre, sondern das war ziemlich klar Gottes Eingreifen. Und das ist der zentrale Punkt am Anfang der Geschichte der Israeliten, dass Gott eingreift gegen eine Übermacht und sie befreit aus Sklaverei. Also es war die zentrale Erfahrung, Gott hat die Macht und wenn Gott eingreift, kann er uns befreien. Und das andere, die anderen beiden Ereignisse sind dann Ereignisse danach. Also als es sozusagen auf dem Weg, die Befreiung hat er dazu geführt, dass sie dann losgezogen sind aus Ägypten und eigentlich in dieses Israel wieder eingezogen sind. In das Land, wo Gott gesagt hat, da geht er hin. Der Balak, das war ein König, der dort in diesem Land, also in Israel König war. Da gab es wohl mehrere so kleine Königreiche und einer davon war Balak, der König Balak. Und er hat gesehen, dass die Israeliten eigentlich schon eine ziemlich starke Macht sind, ziemlich viele Leute sind. Und hat es dann mit der Angst zu tun bekommen und hat einen Mann namens Bileam beauftragt. Auch eine spannende, lustige, ich weiß nicht, wie man sagen soll, Geschichte. Die hat schon gewisse lustige Pointen auch. Der Bileam sollte nämlich das Volk verfluchen. Und er hat es einfach nicht geschafft. Also er war mindestens so weit, er hat gesagt, er kann nur das sagen, was Gott ihm eingibt. Und Gott hat ihm dann immer gesagt, er segnet das Volk. Und der hat dann statt verfluchen, hat er dann immer wieder, der Balak hat immer wieder angesetzt, hat ihm Geld gegeben, hat gesagt, hier, verfluch die. Und er konnte es einfach nicht. Also er hat einfach immer weiter gesegnet. Und so ist sozusagen der Fluch ins, auch wieder durchs Eingreifen Gottes, der Fluch in Segen verkehrt worden. Und die andere Geschichte vom Jordanübergang, da gebe ich zu, das war eine, die war mir gar nicht mehr so bewusst. Sie mussten dann auch mal über den Jordan wieder drüber. Und der hat aber zu dieser Zeit Hochwasser geführt, sodass sie nicht durchgehen konnten. Also der war über die Ufer getreten. Und dann ist was passiert, was früher auch schon mal passiert ist. Gott hat den Jordan einfach irgendwo weiter oben aufgehalten. Und sie sind dann trockenen Fußes durch den Jordan gelaufen. Also Geschichten, die daran erinnern, was Gott ihnen Gutes getan hat. Und mindestens zwei davon haben damit zu tun, dass es unüberwindliche Hindernisse gab, die eigentlich nicht wegzuschaffen waren. Also mit Jordan eine Brücke zu bauen, wäre wahrscheinlich schwierig geworden. Mit dem Pharao, das war sowieso praktisch aussichtslos. Aber mit Gott zusammen haben sie die Hindernisse überwunden. Und der Prophetie besteht darin, dass Gott sein Volk daran erinnert, was er Gutes getan hat. Vielleicht ist es auch für uns eine Vorlage, was man daraus lernen kann. Was hat Gott in unserem Leben Gutes getan? Wo hat Gott in unserem Leben eingegriffen? Wo hat er bei uns als Gemeinde eingegriffen? Vielleicht gegen jegliches, wie wäre es denn eigentlich normal gelaufen? Dritter Punkt. Der Herr hat dich wissen lassen, was gut ist. Also es geht um Missstände und jetzt wird dem entgegengesetzt, dass Gott sagt, was das eigentlich ist, was er will. Also was wir eigentlich tun müssen, um die Missstände zu beenden. Und der Text zielt ja eigentlich genau auf, also dieser Text, die acht Verse, die zielen ja eigentlich genau auf diesen Punkt. Und der Abschnitt beginnt, was nicht so häufig ist, doch sieht erstmal so aus, als ob er mit einem gewissen Veränderungswillen beginnt. Also, ich weiß nicht, ob es die gute Absicht ist, zu ändern, oder ob es die Absicht ist, Gott zu gefallen. Sie reden ja drüber, also ihr sagt, steht er ja, also sie reden drüber, was man eigentlich tun muss, um Gott zu gefallen. Und Gott gefallen, das war im Alten Testament schon der Weg, dass man Gott opfert. Also dass man sagt, man bringt Gott ein Opfer, das gefällt Gott und damit ist man eigentlich ganz gut dran. Das gehört dazu, zu einem Weg mit Gott, dass man ihm ein Opfer bringt. Waren meistens Tieropfer oder Pflanzen oder was, also meistens aber Tieropfer, was geopfert worden ist. Also sozusagen Opfer waren im Alten Testament der Weg, mit Gott ins Reine zu kommen. Und es wird ja einiges angeboten im Text. Also einjährige Rinder, man beachtet den Plural, Nicht nur ein einjähriges Rind, sondern gleich mal einjährige Rinder. Tausende von Schafen. Ströme von Olivenöl, also nicht nur mal eine Flasche für so wenig kostet es nicht mehr. Ich lass es. Nicht nur eine Flasche. Und am Ende auch noch, auch interessant, den erstgeborenen Sohn. Also ich habe mir dann überlegt, das ist ja alles ziemlich stark übertrieben, was dann hier wieder rauskommt. Also ist es eigentlich wirklich ernst gemeint, was hier mit dem Opfer steht? Also, oder machen sich die Leute bereits über, also sagen sie, Gott, was soll man denn bringen? Dir kann man es ja nie recht machen. Wir bringen Ströme von Öl, wir bringen reinjährige Rinder in Massen, wir bringen Tausende von Schafen, wir würden auch noch unseren Erstgeborenen opfern. Ist das ernst gemeint, dieses Angebot? Oder macht sich Gott über sie lustig, dass er sagt, ja, ihr tätet ja alles Mögliche, um mir gerecht zu werden? Weil ihr euch vielleicht gar nicht ändern wollt. Ihr würdet mir tausende Schafe bringen, ihr würdet Ströme von Öl machen, aber ändern wollt ihr euch eigentlich nicht. Also wie es auch ist, es ist merkwürdig, weil es ist nicht realistisch, was da steht als Opfer. Es ist ja völlig übertrieben. Gott sagt trotzdem, es geht um was anderes. Es geht nicht darum, dass ihr Ströme von Öl bringt, es geht auch nicht darum, dass ihr tausende von Schafen opfert. Und da sind wir wieder, es geht um Gespräch, Kommunikation und Beziehung. Das ist, was Gott eigentlich erwartet. Und es ist interessant, dass er damit sozusagen, ich weiß nicht, Opfer relativiert oder wie soll man sagen, also es gibt etwas, was eigentlich mehr ist als Opfer, schon im Alten Testament. Halte dich an das Recht. In diesem Fall heißt es, denke ich ganz klar, ihr habt ungerechte Situationen in der Gesellschaft. Das wird bei Micha früher deutlich. Also Micha erzählt vor, nach dem Text einige Sachen auf, die einfach schief laufen. Also es gibt Korruption, es gibt Richter, die gegen Geldurteile sprechen. Es gibt Propheten, die gegen ein Essen das sagen, was die Leute hören wollen, was Gott zu sagen, vermeintlich zu sagen hat. Es gibt Leute, denen wird einfach Land abgenommen. Und, wer sich an den letzten Gottesdienst erinnert, ich glaube, es war der letzte, da war auch schon mal von dem Obergewand die Rede. Davon ist hier auch wieder die Rede. Also es wird Leuten sozusagen das Letzte genommen, was sie haben, nämlich ihr Obergewand, ihr Mantel oder wie man es auch immer sagen will. Daniel hat es ja erklärt, dass das was ist, was für jeden essentiell wichtig war, weil es zum Beispiel die Decke war, um nachts drunter zu schlafen. Und hier ist die Rede, dass Schuldnern auch noch dieser Mantel weggenommen wird. Also sie haben erstens nichts mehr nachts zu schlafen und zweitens ist es einfach eine Erniedrigung, wenn man sozusagen ohne seinen Mantel rumläuft. Es wird noch erzählt, dass Mächtige willkürlich handeln und wahrscheinlich haben die alle auch noch geopfert und haben gedacht, naja, formal machen wir alles richtig vor Gott. Wir opfern und damit ist alles gut. Aber alles, was so aufgezählt wird, ist auch gegen Gottes Gesetz. Und deshalb sagt Gott, es fängt schon mal damit an, wenn ihr euch ändern wollt, dass ihr respektiert, was ich als Recht setze. Und zwar als einfaches Recht erstmal, damit Menschen zu ihrem Recht kommen, damit Menschen ihre Würde haben. Also es ist die Aufforderung, behandelt Menschen mit Würde und behandelt sie auf Augenhöhe. Kam, glaube ich, auch letzte Woche vor. Und im Grunde geht der nächste Satz in den geht es im Grunde mit dem nächsten Satz weiter. Da geht es auch nochmal um den Mitmenschen. Sei menschlich zu deinen Mitmenschen. Das gefällt mir gut. Luther übersetzt diesen Text mit Liebe üben. Also man soll Liebe üben. Ich finde, sei menschlich mit deinen Mitmenschen ist erstens mal, finde ich, greifbarer. Liebe üben ist immer so ein bisschen, na was ist es denn? Muss ich mir jetzt ein Gefühl rauspressen? Ich glaube, das ist auch manchmal das Problem, was wir mit Nächstenliebe haben. Muss ich mir jetzt ein Gefühl rauspressen gegen meinen Nächsten, dass ich den auch noch ganz toll finde? Oder wie ist es denn? Menschlich zu deinen Mitmenschen heißt, behandle ihn erstmal ordentlich. Fang mal damit an. Also begegne ihm auf gleicher Augenhöhe. Begegne ihm mit Empathie. Ich habe diese Woche auch ein paar Situationen gehabt, wo ich dachte, ich sage es nicht, was ich über den dachte, wo ich aber dachte, naja, ich fühle mich jetzt nicht gut behandelt und habe dann auch mich dachte, nee, am Sonntag predigst du drüber, üb dich mal lieber in Empathie jetzt und versuch mal auch von ihm her zu verstehen, was seine Situation ist. Und ich glaube, das ist damit gemeint. Sei menschlich zu deinen Mitmenschen. Behandle deinen Mitmenschen so, wie wenn er wirklich ein Mensch wäre oder wie du als Mensch behandelt werden willst. Zeig Verständnis mit ihnen, verachte ihn nicht. Damit fängt schon mal an. Ein Gefühl muss man sich vielleicht erstmal nicht rauspressen. Es ist gut, wenn das vielleicht hinterher auch noch kommt, aber behandle ihn erstmal so adäquat. Und dann bleibe in steter Verbindung zu deinem Gott. Eben nicht formal, eben nicht sagen, das ist keine Beziehung, zu sagen, ich opfere dir jetzt was und wir haben da einen Deal und dann wird schon gut werden. Also ich opfere dir was und ich kriege dann etwas dafür. So ist Gott nicht. Gott geht es um eine Beziehung. Ich ertappe mich auch oft dabei, dass ich denke, naja, ich gebe ja den Zehnten. Ich habe so ein paar Regeln und wenn ich die dann einhalte, dann ist das sozusagen der Deal mit Gott. So ist Gott nicht. Gott ist nicht einer, der sozusagen sagt, ich mach einen Deal und du gibst mir jetzt was und dann wird es schon gut. Die Struktur ist es nicht. Sondern die Struktur ist, es geht darum, in Gespräch, Kommunikation und Beziehung mit Gott zu kommen. Und im Neuen Testament wird es auch nochmal ganz ähnlich aufgenommen. Also ich finde schon interessant, dass es an der Stelle eine hohe Übereinstimmung gibt mit dem Neuen Testament. Also von Jesus könnte man auch Stellen zitieren. Ich zitiere aus dem ersten Johannesbrief. Gott gab uns dieses Gebot. Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Also das lässt sich irgendwie nicht trennen. Man kann nicht sagen, ich habe ein gutes Verhältnis zu Gott. Ich lebe in einer guten Beziehung mit Gott. Meine Mitmenschen interessieren mich nicht. Das hängt alles zusammen. Das hängt deshalb zusammen, weil es in Gottes Wesen liegt, der selbst Beziehung, Kommunikation und Gespräch verkörpert. Amen.